Krieg in Gaza, Krieg in der Ukraine, Klimawandel, Hochwasser in Süddeutschland, die tödliche Messerattacke in Mannheim, Polikrise, wohin das Auge blickt. Und solche Krisen machen Angst, sie machen wütend, sie machen hilflos. Kurz, sie lösen Emotionen aus. Radikal, emotional, wie Gefühle Politik machen, so heißt das neue Buch der Neurowissenschaftlerin Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Media University of Applied Science in Köln. Und mit ihr will ich jetzt, wenige Tage vor der Europawahl und den Kommunalwahlen, über die Bedeutung von Gefühlen in der Politik sprechen. Schönen guten Morgen, Frau Urner.
Guten Morgen, Frau Urner.
Von Politikerinnen und Politikern erwarten wir, dass sie sachlich agieren, mit Verstand, nicht von Gefühlen geleitet. Sie sagen aber, die Ansicht, dass Gefühle in der Politik nichts zu suchen haben, ist irrational. Inwiefern?
Ja, weil jede vermeintlich sachliche oder rationale oder neutrale, das sind ja so die Begriffe, die wir dann gern benutzen, Entscheidung immer auch gefühlsbasiert beziehungsweise emotional bestimmt ist. Und das wissen wir aus den Neurowissenschaften schon ganz, ganz lange. Wir sind tatsächlich entscheidungsunfähig, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, Emotionen und damit verbundene Überzeugungen und Werte entsprechend zu verarbeiten. Das wissen wir von einigen tragischen Fällen, wo das eben bei Menschen dann im Gehirn nicht mehr geht. Und das können wir uns auch ganz einfach deutlich machen, nämlich dass natürlich jede Entscheidung für oder gegen was immer was mit einer Vorliebe zu tun hat. Also dass wir eine Sache besser oder die andere eben schlechter finden als die andere. Das heißt, wir können überhaupt nur unter oder entscheiden, weil wir bestimmte Emotionen und Gefühle haben. Und deshalb ist diese Geschichte so gefährlich, wenn wir sagen, das ist eine rein faktenbasierte, rationale Entscheidung ist.
Also politische Überzeugungen basieren auf Gefühlen, aber auf der anderen Seite werden die Gefühle oder die Emotionen von Menschen ja nicht unbedingt, sind ja nicht immer deckungsgleich mit den Überzeugungen der Politikerinnen und Politiker und trotzdem versuchen Politikerinnen und Politiker nach den Emotionen der Menschen Politik zu machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Hochwasser 2002 an der Elbe nehmen, das hat den damaligen Kanzler Schröder das Amt gerettet. Wenn wir uns jetzt die aktuelle Flutkatastrophe anschauen in Süddeutschland und die dazugehörigen Emotionen, welche Rolle spielen die da?
Ja, das ist in Anführungsstrichen wunderbar, im Sinne von anschaulich, jetzt nicht wunderbar, weil es natürlich hochtragisch und dramatisch ist, Beispiel für genau das, was ich gerade so ein bisschen versucht habe, theoretisch zu beschreiben, weil wir natürlich jetzt dann das im echten Leben, in Echtzeit quasi offenbart bekommen, wie genau emotionale und Gefühlslagen dann beeinflussen, wie Menschen eben auch wählen. Weil natürlich bei Betroffenen und Menschen, die einfach direkt jetzt von den Hochwasser oder auch anderen Katastrophen entsprechend ihr Leben ändern müssen, viel, viel empfänglicher nochmal für emotionalere Botschaften sind. Und das ist ganz einfach zu erklären. Sie haben es in der Anmoderation schon kurz gesagt, die Poly-Dauer- oder Multikrisen tun vor allem eins, sie versetzen uns und unser Gehirn in einen Zustand von Unsicherheit. Und Unsicherheit ist eben häufig verbunden mit Angst, weil einfach nicht klar ist, wie es weitergehen kann. Und dann verfallen wir, unser Gehirn ist eh nicht gut darin, möglichst langfristig zu entscheiden, sondern entscheidet generell eher kurzfristig. Aber dann verfallen wir in einen nochmal, ich sag gerne ultra kurzfristigen Modus, was dann dazu führt, dass wir noch empfänglicher für einfache, plakative, sehr emotional aufgeladene Botschaften sind.
Aber profitieren davon nicht gerade die Populisten?
Absolut, weil die sehr gut darin sind, ich sag mal, Psychologie für EinsteigerInnen zu beherrschen und genau diese Klaviatur der Angst und Unsicherheit mit dann vermeintlich einfachen Antworten, obwohl natürlich völlig klar ist, wenn man ein ganz bisschen genauer hinschaut, dass diese Antworten faktisch, da sind wir bei dem, was Sie auch richtig gesagt haben, nicht stimmen, aber unser Gehirn dann einfach gar nicht mehr in der Lage dazu ist. Das ist so ein bisschen, können wir uns vorstellen, wie, als ob jemand mit uns versucht, Chinesisch zu sprechen, wenn wir kein Chinesisch können und wir können halt nur auf Deutsch oder einer anderen Sprache antworten. Also der Zustand ist so dramatisch dann in unserem Kopf, dass wir gar nicht mehr reflektiert uns hinsetzen können und mit den Fakten auseinandersetzen können.
Wie sieht denn dann ein angemessener, ein demokratischer Umgang mit Emotionen in der Politik aus?
Ja, vielen Dank für die Frage, weil das ist natürlich, worum es mir vor allem geht, dass wir einen, ich nenne es im Buch und auch insgesamt mittlerweile gern, emotional reiferen Umgang schaffen, weil es ist ein Verzweiflungsversuch häufig, den ich da beobachte, wo wir sehen, dass es dann irgendwie, wie Sie ja auch richtig gesagt haben in der Eingangsfrage oder gefragt haben, naja, die Forderung, weniger Emotionen zu haben, ist doch eigentlich gut und richtig. Nein, es geht nicht darum, weniger Emotionen zu haben, sondern sie anzuerkennen und dann reifer damit umzugehen. Und was braucht es dafür? Natürlich vor allem Zeit. Und das ist ja die Krux, weil in einer Krisensituation oder geballten Krisensituation ist das, was am meisten fehlt, natürlich Zeit. Das heißt, politische Verantwortung besteht vor allem darin, diesen reflektierten Dialog und nicht das Aufgeheizte, das emotional Aufgeladene noch weiter anzustacheln.
Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen, so heißt das aktuelle Buch von Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Media University of Applied Science in Köln. Frau Urner, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.